Moin, Semmo hier. Ein kleiner Hinweis vorneweg. Wir haben einen sehr guten Audiokommentar von Patrick zu den Bugs bekommen. Den haben wir hinten an den Pod dran geschnitten. Das bedeutet, wenn ihr den Jingle hört, einfach dranbleiben und dann kommt noch der Audiokommentar von Patrick. Und für alle anderen, ihr könnt uns natürlich nach wie vor sehr gerne eure Audiokommentare zu den Teams schicken, die bisher noch nicht dran waren. Ihr könnt uns genauso gut Audiokommentare zu den Teams schicken, die bereits dran waren. Wenn ihr mit uns nicht übereinstimmt, wenn ihr findet, dass wir irgendwo Quatsch erzählt haben oder dass was fehlt, oder wenn ihr uns zustimmen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne machen, dann nehmt uns einfach einen Audiokommentar auf, ganz einfach auf eurem Handy, Notebook, Tablet, wie auch immer. Macht euch da keine zu große Action und schickt uns das Ganze am besten per MP3, weil dann können wir es wunderbar ranschneiden. Also, ran an eure Geräte und sprecht Audiokommentare ein, wäre sehr cool. Und jetzt geht's los.
Moin, hallo und servus und herzlich willkommen zum Talk in the Game Podcast. Heute mit der nächsten Folge unseres Orlando Bubble Reports. Und ich begrüße dafür in der Leitung den Sammo. Moin, Sammo.
Grüß dich.
Mein Name ist Marius und heute beschäftigen wir uns mit den Milwaukee Bucks. Und ich würde sagen, auf los geht's los.
Yes.
Los. Die Milwaukee Bucks sind das beste Team der bisherigen Saison, sind dementsprechend logischerweise Erster im Osten, haben eine Bilanz von 53-12, also absolut überragend bis zum Shutdown. Die Milwaukee Bucks hatten ein Offensivrating von 112,6, damit sind sie Vierter in der Liga, ein Defensivrating von 101,6, damit sind sie Erster in der Liga und was mich tatsächlich doch sehr überrascht hat, eine Pace von 105,4, womit sie auch Erster der Liga sind. Mhm. Also an die Bucks-Hater draußen, von denen es irgendwie erschreckenderweise noch ziemlich viele gibt, die sind verdammt gut gewesen. So richtig gut. Also ich meine, gerade ne, man sagt ja, Defense wins Championships, das sieht dann schon mal ganz gut aus. Es gibt ja auch durchaus Leute, die sagen, dass eine höhere Pace auch gleichermaßen ein besseres Team ist. Das stimmt zwar nicht, aber trotzdem ist es halt schon stark zu sehen, wie schnell sie sind und eben auch die Offense ist halt auch überragend. Ich denke, der Grund für die Überlegenheit der Milwaukee Bucks im Osten ist relativ einfach zu identifizieren. Giannis ist einfach nochmal krasser als letzte Saison.
Ja.
Ja, Giannis war letzte Saison absolut zu Recht MVP. Sorry an alle James Harden-Fans da draußen. Aber selbst ich habe mich ja auch letztes Jahr so ein bisschen blenden lassen von James Hardens Fabelspielen. So. Aber Giannis ist einfach damals schon krass gewesen und er ist jetzt einfach noch absurder. Giannis legt einfach mal knapp 30 Punkte, knapp 40 Rebounds und knapp 6 Assists auf. Und das in gerade mal 31 Minuten. Das ist halt irre. Elitärstes LeBron-Level, was es irgendwie jemals gab. Damit möchte ich jetzt irgendwie keine Diskussion anstoßen, dass Giannis besser ist als LeBron damals war oder sonst irgendwas. Ne? Aus sowas halte ich mich ja generell raus. Mhm. Aber es ist absolut geisteskrank. Gerade weil der Junge eben auch einfach eine super Defense spielt und immer so ein Case dafür macht, auch einfach Defensive Player of the Year zu werden.
Ja, vor allem, man kann, wenn man die Zahlen auf 36 Minuten rechnet, und da finde ich, sind die 36-Minuten-Zahlen eigentlich ganz guter Vergleich, weil es ihn so ein bisschen vergleichbarer macht mit den anderen Superstars der Liga, die eben solche Minuten gehen, dann sieht es ja noch mal krasser aus, ne? Mit 34,5, 16 und 7. Das ist so verrückt, überhaupt einfach mal 16 Rebounds zu averagen und du bist halt nicht irgendwie so ein Andre Drummond-Type Center oder sowas, sondern eigentlich, was auch immer Giannis halt ist, so ein Typ, der halt überall über den Floor fliegen kann. Und was bei den Milwaukee Bucks noch so ein bisschen raussticht, sie sind noch dazu das effizienteste Team aus dem Feld, also haben die beste Effective Field Goal Percentage und halten auch den Gegner bei der niedrigsten Effective Field Goal Percentage, also nochmal sozusagen ins Extrem konvertiert das Ganze. Und weil du jetzt gerade gesagt hast, beste Defense der Liga, absolut, zeigt sich auch darin, erstens Dritter in Sachen Blocks per Game. Ja, also gut, da gibt es noch zwei bessere, aber sie sind das beste Defensiv-Rebounding-Team und das spielt ja alles auch so ein bisschen mit rein und du hast absolut recht, Giannis definitiv ein harter Kandidat auf den Defensive Player of the Year Award.
Ja, das finde ich ist halt so das Absurde, vor allem ich finde es ganz gut, dass du es gerade mit den 36 Minuten sagst, denn in den letzten Monaten haben ja vor allen Dingen Siro und ich ziemlich viele Spiele und Saisons der Anfang, Mitte 2000er Teams gecovert.
Ja.
Und da war es in der Regel so, dass die Superstars so viel gespielt haben, dass die Statistiken auf 36 Minuten halt deutlich schlechter waren,
ja,
ne, als das, was man eben sonst gesehen hat. Und auf einmal hat dann eben so ein Superstar nur noch 24 Punkte pro Spiel und das relativiert es dann, wenn der einfach 42 Minuten spielt. So, ne? Genau. Das ist ja das Abartige an Giannis, ne, dass er sozusagen seine Usage immer weiter runtergeht und er noch effektiver wird. Ich finde es geisteskrank. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Also bei der hohen Pace hat er dann natürlich auch einen Vorteil im Vergleich zu den 90ern, weil bei weniger Abschlüssen wird es schwieriger, mehr Punkte zu machen. Aber nichtsdestotrotz, hast du absolut recht,
ja. Ja, gut, aber es gab ja auch Teams wie die Phoenix Suns, die schnell gespielt haben. Und ich denke auch mal, gerade die Teams, in denen irgendwie Iverson, Marbury und Konsorten gespielt haben, waren ja jetzt auch nicht zwingend langsam.
Nee, aber schon, also langsamer schon, aber nicht langsam, ja, das stimmt.
Ja. Ja, aber ich glaube, wenn man 30 Punkte in 30 Minuten macht, da kann man, glaube ich, auch mal dabei bleiben, dass es einfach krank ist.
Ja, absolut.
Das finde ich halt ganz lustig, weil irgendwie so für mich ist Giannis in dieser Saison so ein bisschen von der Wahrnehmung her aber untergegangen. Vielleicht geht es nur mir so. Aber ich habe es ist irgendwie viel mehr gesprochen worden, natürlich über die LA-Teams, ist logisch, ne, das polarisiert, die hatten auch die interessantesten Off-Seasons irgendwie, wohingegen die Off-Season der Bucks ja nun relativ langweilig war vergleichsweise.
Ja.
Aber gleichermaßen fand ich auch sehr interessant, dass irgendwie, ich habe es jetzt super viel in den sozialen Medien gelesen in den letzten 6, 7 Monaten, so nach dem Motto, ein Europäer wird die NBA übernehmen, aber eben nicht Giannis, sondern Luca. Und ich bin ein riesen Luca-Fan, das weiß man, glaube ich, auch draußen inzwischen, aber ganz ehrlich, für mich führt momentan kein Weg an Giannis vorbei, wenn es darum geht, wer der beste Spieler der Liga ist. Wie siehst du das? Ist er für dich auch der MVP momentan oder hast du da noch andere vor ihm?
Nee, also für mich ist er ganz klar der MVP. Das heißt ja auch immer nicht, dass es andere nicht verdient hätten. Da muss man auch immer noch mal ein bisschen differenzieren, weil oft wird einem dann vorgeworfen, oh, wie kannst du gegen James Harden sein? Zum Beispiel bin ich gar nicht. Aber er ist halt dann in dem Fall einfach noch ein bisschen besser. Und wenn man das Ganze mal so hochskaliert, ich habe mir mal die Zahlen rausgezogen und habe mal die Frontrunner auf den MVP sozusagen auf 100 Possessions verglichen. Und da ist er tatsächlich der beste Scorer im gesamten Feld. Zwar nur super knapp, also mit Kommastelle, aber er ist der beste Scorer. Er ist mit Riesenabstand der beste Rebounder in dem Favoritenfeld. Und er hat halt, und da kann man jetzt natürlich ein bisschen drüber diskutieren, als Co-Star nur in Anführungszeichen Chris Middleton, während zum Beispiel jetzt LeBron Anthony Davis hat. Und bei den beiden kannst du ja tatsächlich auch die Diskussion anstoßen, wer ist denn da jetzt eigentlich der Anführer in dem Team?
Jo.
Ja, ich bin schon der Meinung, dass es LeBron ist, allein von seinem Standing her und so weiter. Ja, aber ich meine, Anthony Davis macht da auch einen guten Case dafür. Und bei Middleton, glaube ich, ist eigentlich keine große Diskussion, dass er der Star des Teams sein könnte. Zumal er ja auch extrem von Giannis profitiert in seinem Spiel. Und für Giannis sprechen halt mal ganz nebenbei auch nach wie vor der beste Rekord der Liga. Ja, das kann man schlecht wegdiskutieren. Die beste Defense der Liga kann man auch schlecht wegdiskutieren. Und vor allem, er ist halt ein klarer Depoy-Kandidat, wie wir schon gesagt haben, und damit ja hauptmitverantwortlich für die beste Defense. Und wenn du das zusammennimmst, LeBron ist kein Defensive Player of the Year-Kandidat, James Harden schon gleich gar nicht. Bei Anthony Davis kannst du dann schon wieder dafür argumentieren, der spielt ja eine sehr gute Defense, aber wenn du jetzt auf ihn abzielst, kannst du natürlich ganz klar sagen, ja gut, der hat ja auch LeBron an seiner Seite.
Und, ja klar, und wenn man dann noch weitergeht, irgendwie zu Leuten wie Luca, irgendwie, der natürlich ein überragend geiler Offensivspieler ist, der wird niemals in seinem Leben ein Depoy-Kandidat werden.
Nee,
und das finde ich ist aber das Krasse bei Giannis, ne? Also es sind eben nicht nur die Zahlen. Ne? Es ist irgendwie so, es gibt halt einfach sehr viele, oder die Offensivstats, sag ich mal. Ne? Ich meine, natürlich ist es aller Ehren wert, was ein Russell Westbrook in seiner MVP-Saison gemacht hat, was ein James Harden gemacht hat, definitiv.
Auf jeden Fall.
Aber ich finde auch schon, was Giannis letztes Jahr gemacht hat, finde ich eben auch schon krasser, da kriege ich jetzt viel Hate für auf jeden Fall, als was LeBron teilweise in seinen MVP-Seasons gemacht hat. Einfach weil die Bucks auch nicht so krank gut sind, abseits von ihm. Also rein nominell, ne? Wir reden jetzt nur so über Co-Stars und Co-Co-Stars und ne, da finde ich, hat er wirklich ein, also das Team liest sich überschaubar, finde ich. Und dann hast du halt diesen Typen. Also
Ja, es ist halt sehr gut gecoacht, sehr gut zusammengestellt. Und das Krasse ist halt, dass Giannis eine dermaßen eine Gravity hat auf dem Platz. Weil in dem Moment, wo er irgendwie entweder Fahrt aufnimmt oder in Korbnähe kommt, muss sich eigentlich die Defense auf ihn konzentrieren. Und dann haben es natürlich die Shooter außenrum relativ einfach. Treffen müssen sie natürlich dennoch. Aber ich glaube, das ist halt in jedem Jahr immer die Endlosdiskussion, wenn du so einen Typen hast, wie wird Defense bewertet? Und man muss schon sagen, meistens, sagen wir mal so, ja, in der normalen NBA-Diskussionswelt würde ich jetzt einfach mal den Take aufstellen, dass Offense schon klar bevorzugt wird bei sowas und da wird dann halt auf Offensivstats geguckt und Defense, ja okay, schön, wenn es einer bringt, aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Und in dem Fall muss ich halt sagen, nee, also wenn du so eine krasse Defense noch dazu bringst, das ist so viel wert, da könnte er aus meiner Sicht, vielleicht bin ich da relativ allein mit der Meinung, aber da könnte er auch nochmal 5 Punkte und Rebounds und so weiter weniger haben als seine Konkurrenz, aber mit der Defense wäre er irgendwie trotzdem voran. Zumindest wenn das Team so gut performt.
Ja, doch, ich finde auch, also wenn Jani jetzt 25 scoren würde, sagen wir, die Rebounds, Assists bleiben gleich, auf die Minutenzahl gerechnet immer noch, finde ich auch immer noch am besten.
Absolut, und ich meine, der Titel heißt ja nicht umsonst wertvollster Spieler, und wie drückt sich denn der Wert aus, indem du halt zum Siegen beiträgst? Und ich glaube, da führt einfach in dem Fall wirklich kein Weg an ihm vorbei. Du kannst bei James Harden bei einigen Spielen den Case dafür machen, dass er das Spiel dann auch durch wilde Würfe verloren hat. Ja, damit will ich jetzt nicht sagen, dass er schlecht spielt, ganz im Gegenteil, aber sowas gibt es halt natürlich auch. Das gibt es halt in dem Sinne bei Giannis nicht.
Nee, eben. Und ich glaube, bevor wir uns da jetzt irgendwie noch weiter reinsteigen, gleich anfangen zu sabbern vor Freude, genau, weil wir diesen Spieler irgendwie zugucken dürfen, würde ich mal für dich zu meinem nächsten Punkt kommen, den ich bei den Bucks super wichtig finde. Denn du hast ihn gerade schon angesprochen, den guten Chris Middleton. Jo. Ist jetzt nicht der schillerndste Co-Star der NBA, definitiv nicht. Nee. Aber wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, also Giannis übernimmt ja schon sehr, sehr viel. Wenn man überlegt, dass dann jemand neben ihm steht, der überhaupt keine Allüren hat scheinbar, und einfach mal still und leise 21, 6 und 4 auflegt, bei okayer Effizienz definitiv, einfach eigentlich ein genialer Sidekick für ihn. Ne? Also genau eigentlich das, was man ja irgendwo braucht. Man hat diesen absoluten Dominator und man hat eben diesen Typen dahinter, der eben in einer kleineren Rolle mit weniger Aufmerksamkeit zufrieden ist und da eben auch absolut überdurchschnittlich gute Stats rausknallt. Und was ich mich halt frage, so, ich finde meistens, wenn man sich so die NBA-Vergangenheit anguckt, abseits dieser Superteams, ne? Und diese Superteams haben wir ja gerade nicht mehr. Ja. War es ja eigentlich immer gut, wenn eben neben dem großen, schillernden Star, ich will jetzt gar nicht sagen, dass Giannis jetzt jemand ist, der irgendwie super polarisiert, das ist er ja gar nicht, ja, aber sein Spiel reicht ja aus. Man muss ja nicht laut sein wie Shaq, um Star zu sein. Ne? Und deswegen denke ich eigentlich, dass man zum Chris Middleton eigentlich so den perfekten Sidekick hat. Und trotzdem zweifeln einfach sehr viele noch daran, dass die Bucks in den Playoffs überzeugen können. Ne? So nach dem Motto, hat er noch nicht bewiesen, haben sie noch nicht bewiesen. Vielleicht, also bevor ich meine Meinung dazu sage, was ist dein Take, was denkst du dazu?
Ja, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Also Middleton passt halt aus unterschiedlichen Gründen perfekt zu Giannis, vor allem halt, weil er dieses Jahr, es ist eigentlich unfassbar, ist er halt mal wieder Mitglied im 50-40-90 Club, also 50% aus dem Zweierbereich, 40% von der Dreierlinie und 90% Freiwürfe, also extrem effizient, und das bei 15 Versuchen aus dem Feld. Und wir hatten es ja schon angesprochen, wenn Giannis halt alles auf sich zieht, ja, dann ist einfach er da und macht.
Das ist ganz kurz, das ist der Grund, warum ich gerade okay sagte, weil er eben halt auch diese ganzen freien Würfe bekommt.
Genau.
Ja. Also ja, da geht es nicht um die Statistik an solches, sondern einfach nur, der macht auch einfach super viel aus diesen Möglichkeiten. Genau. Er ist eben nur nicht dieser Typ, der das Spiel, in meinen Augen ist er das nicht, der das an sich reißen könnte.
Absolut, ja, hab ich auch so verstanden. Ja. Es ist halt auch so, wenn Giannis dann nicht spielt und er soll übernehmen, hat das halt bisher noch nicht so richtig gezeigt, dass es funktioniert. Also wenn er der Focal Point der Offense ist sozusagen. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Problem, weil bei LA jetzt zum Beispiel, wenn du dir LeBron und Davis anschaust, wenn der eine ausfällt, also ausfällt meine ich jetzt, spielt halt vielleicht nicht so gut oder vielleicht sogar wirklich mal verletzt ausfällt oder rested oder so immer, dann zerstört halt der andere. Und hier ist es halt so, das muss Giannis machen, damit die anderen gut funktionieren, und wenn nicht, dann wird es halt schwierig. Und da ist halt die Frage natürlich überhaupt über so eine Playoff-Serie, kann ja immer mal irgendwas sein, wie ist es bei einer Verletzung? Ich meine, Verletzungen von Stars sind immer Mist, aber hier halt nochmal ganz besonders. Und ich sehe auch ein bisschen, ehrlich gesagt, jetzt zum Beispiel gegen die LA-Teams, also gegen beide Teams, ein bisschen schwarz. Das liegt vielleicht auch daran, dass mich manche andere in dem Kader jetzt auch in den letzten Jahren nicht so besonders überzeugt haben. Allen voran zum Beispiel Eric Bledsoe, zwischendrin mal George Hill, der irgendwie auch nicht so richtig rund gelaufen ist. Und bei Wesley Matthews bin ich mir auch nicht mehr ganz so sicher, was der dann wirklich auf höchstem Niveau liefern kann. Und ich habe da schon so ein bisschen Restzweifel. Dazu kommt natürlich, Giannis dieses Jahr 30% von draußen. Er war noch nie der große Shooter, er steigert sich da schon ein bisschen, aber reicht es schon aus. Also da wird viel drauf ankommen, dass man halt in der Zone spielt und zum Beispiel jetzt gerade gegen LA, wenn halt Anthony Davis da steht und von mir aus auch noch Dwight Howard, wird es natürlich für ihn auch schwieriger. Ne? Das kannst du dann ausrechnen und dann kannst du dich damit indirekt auch ein bisschen mehr auf die Rollenspieler fokussieren und die so ein bisschen rausnehmen. Und dazu kommt noch, und das wäre jetzt hier mein letzter Punkt, der mich da so ein bisschen zum Stirnrunzeln bringt, zum Runzeln bringen, okay, so früh sind wir noch nicht, sind halt die Stretchbacks. Also gerade Brook Lopez, dazu hat man ja noch Marvin Williams und so weiter geholt, also die beiden treffen 29% von draußen dieses Jahr. Und das natürlich, nachdem Lopez als so Knockdown-Shooter gelobt wurde zwischenzeitlich, das ist brenzlig, weil wenn das nämlich so weitergeht, dann kannst du auch einfacher von denen weghelfen und noch mehr die Zone zumachen und dann wird es wieder schwierig für Giannis und ich glaube, die Lakers haben sowas drauf zum Beispiel.
Ja, ich verstehe deine Punkte total. Ich würde da nochmal zwei Sachen einwerfen, die für mich da irgendwie ganz wichtig sind. Eine Sache, warst du jetzt gar nicht der das gesagt hat, aber man hört ja viel sowas von wegen, Giannis hat es noch nicht bewiesen.
Ja, so. Genau. Ja.
Die Frage ist ja, erstmal, gegen wen hat man gespielt und wer hat es denn von den Spielern, die überhaupt jetzt da sind, schon bewiesen? Ich bin jetzt mal ganz gotteslästerlich bei allem, was ich sage. Aber jetzt nur mal, wenn man sich mal die NBA jetzt anguckt, ich glaube, so ausgeglichen war sie einfach noch nie.
Ja.
Also nicht noch nie ist Quatsch, aber in den letzten 10 Jahren nicht.
Das ist definitiv, so. Ja.
Und jetzt mal ganz ehrlich, wer hat es denn geschafft? Letztes Jahr Kawhi. Ja, natürlich haben die Raptors gewonnen. Aber waren Spieler bei den Warriors verletzt? Ja, waren sie. So, ja. Hätte Kawhi ein super Team besiegt? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. So. Kawhi hat und die Raptors haben diesen absoluten legendären Wurf gebraucht gegen die Sixers. Und das ist ein Team, wo alle sagen, die sind auch nicht so richtig, ne, on vogue, sag ich mal. Ne?
Ja.
Dementsprechend, bei den Raptors hätte auch super viel schief gehen können.
Ja.
So, dann bei den ganzen Superstar-Teams, die nehme ich jetzt eh mal raus, weil die nicht existieren und weil die eh alle nicht in den Playoffs sind, lustigerweise. Also weder ein KD, noch ein Curry, noch ein Thompson werden wir sehen. Ne? Und ich meine, von denen hat auch keiner bewiesen, dass man es schafft, gegen ein ebenwürdiges Team das wirklich an sich zu reißen.
Mhm. Ne?
So, und der Einzige, der es irgendwo mal gepackt hat, ist eben LeBron.
Ja.
Gegen die Warriors, aber da hat ja auch viel dazugehört. Ne, wir erinnern uns alle dran, da war auch ein überragender Kyrie für notwendig, etc.
Ja, vor allem, er hat es zwar mal bewiesen, aber er hat natürlich auch in anderen Jahren es eben nicht bewiesen. Also
genau,
diese Beweistheorie, die ist immer so ein bisschen, steht auf tönernen Füßen.
Ja, ich finde die halt komplett albern. Also jetzt mal ganz ehrlich, es hat in der Konstellation, wie es jetzt war, hat es noch kein einziges Team bewiesen. Und dann zu sagen, dass es alle irgendwie besser machen können als die Bucks oder als Giannis, als Person, finde ich totalen Schwachsinn. Sage ich jetzt so, wie es, ne, so meine ich es auch. Also ich finde es einfach Quatsch.
Absolut,
diese, ja. Diese These irgendwo, die man ja wirklich viel liest, gerade in den USA. Und der andere Punkt, was du gerade sagtest, ist eben, ja klar, ne, die Bucks, das Team hat irgendwie Lücken, ja, aber es haben für mich alle anderen auch. Also es ist für mich das einzige Team, wo ich sagen würde, dass es irgendwie in der Konstellation wirklich besser ist als die anderen, sind immer noch in meinen Augen die Clippers. Da hat sich auch seit unserer Season-Prediction damals, wo wir ja irgendwie die Lakers etwas unter Wert verkauft haben, in dem Punkt trotzdem nichts geändert. Und in meinen Augen, um mich auch nochmal auf den Pod von dir mit Zero über die Raptors zu beziehen, den Raptors würde ich es irgendwo zutrauen, die Bucks zu schlagen. Aber einfach, weil die Raptors, die sind einfach against all odds, so, die sind einfach verrückt.
Ja, ja, ja. Und so tief. Ne?
Genau, ja, und halt auch so, also auch so unsinnig tief. Also, dass Spieler wie, wen hatte da Thomas und die ganzen Konsorten,
Thomas
die
Davis,
einfach,
ja,
genau, die Boucher. Haben ja einfach Leute, die man einfach nie gesehen hat, auf einmal es schaffen, in diesen 10, 15, 20 Minuten, die sie spielen, gute Dinge zu tun. Aber ansonsten, ich traue den Bucks in den Playoffs richtig viel zu, muss ich sagen. Und ja. Ich habe Giannis auch mal gesehen, der sieht echt nicht unfit aus.
Das stimmt. Also, aber das sah er noch nie, oder?
Nee, aber es ist so, also es war so, man denkt das ja so, also war ja immer so ein bisschen Diskussion, ja, wer kommt denn gut in Shape raus oder so. Ja. Weißt du, so ein Shaq wäre wahrscheinlich aus Corona richtig gemütlich zurückgekommen.
Das stimmt.
Und Giannis sieht einfach immer noch aus wie Adonis, so, also.
Ja, also brutal. Ich glaube, meine Skepsis, die liegt jetzt auch weniger auf ihm, so von wegen, er hat es nicht bewiesen oder sowas, auch nicht auf Chris Middleton, sondern zum einen eher so ein bisschen an den Bucks generell und an der Konstellation, die da im Team so rumrennt. Weil du hast ja schon gesagt, da ist jetzt keiner, der besonders heraussticht. Ist ein George Hill mit 33 jetzt der Starmacher? Nee, nicht unbedingt. Ne? Eric Bledsoe war es die letzten Jahre definitiv nicht. Brook Lopez momentan trifft irgendwie nichts. Wesley Matthews war lang verletzt. Trifft okay, aber jetzt auch nicht überragend momentan. Und dann sind halt noch so ein paar andere Namen da. Ein Asbach-Uralter Kyle Korver mit 38. Ne? Und insgesamt, da frage ich mich halt, also wenn die so richtig ihre Power finden können und wenn die so richtig fokussiert sind, traue ich denen durchaus auch einen Titel zu. So ist es nicht. Aber so 100% Vertrauen da drin habe ich irgendwie noch nicht.
Mhm. Ja gut, das ist ja gut, dass du das ansprichst. Dann können wir ja mal so ein bisschen auf den ganzen Kader mal irgendwie so ein bisschen eingehen.
Ja.
Ich würde mal sagen, in der Starting Five Saison wird sich nichts ändern.
Nee.
Also Bledsoe, Matthews, Middleton, Giannis und Brook Lopez.
Genau.
Da sind wir uns einig. Zu Brook Lopez, glaube ich, hast du schon ausreichend viel gesagt. Ne? Trifft einfach nicht so gut, wie man es sich erhofft hat.
Ja.
Zu Giannis haben wir auch genug gesagt. Der ist ganz gut.
Ja, der kann, ne? kann ein bisschen was.
Nee, der ist überdurchschnittlich. Chris Middleton haben wir auch schon angesprochen. Spielt auch eine solide Saison oder eine sehr gute Saison eigentlich.
Ja.
Sprich, dann müssen wir uns das nochmal angucken. Auf wen hast du mehr Lust? Dein Take zu Bledsoe oder zu Matthews kannst du dir gerne aussuchen, zu dem du jetzt was dazu senfst.
Dann pick ich mir Eric Bledsoe raus.
Hervorragend. Ich wollte auch über Wesley Matthews reden. Ich wusste, dass du Bledsoe pickst.
Sehr gut. Hast mich gut eingeschätzt.
War jetzt auch nicht so schwer. Ich hätte, glaube ich, auch Bledsoe genommen, wenn ich heute nicht so viel über Matthews gelesen hätte. Nein, und weil ich bei Bledsoe auch einfach nicht sagen kann, weil irgendwie macht er immer andere Sachen, als man denkt.
Ja, das ist nämlich genau das Komische. Bei Eric Bledsoe zum Beispiel hätte ich jetzt gedacht, naja, zum Beispiel in Sachen Defense, ne, das nimmt ein bisschen ab. Ich hatte jetzt so den Eindruck, aber ich kann es jetzt nicht so richtig mit Fakten untermauern, dass er diese Saison da wieder mal einen Schritt nach vorne gemacht hat, komischerweise. Also er verteidigt eigentlich jetzt über die Saison ganz gut und deswegen frage ich mich natürlich, wie läuft es jetzt in den Playoffs? Man hat da noch so ein bisschen vor zwei Jahren war das schon gegen die Celtics, ne? Oder letztes Jahr?
Vor zwei Jahren.
Genau, wo er dann auch irgendwie so ein paar Spiele aufs Parkett gezaubert hat, wo du gedacht hast, mein Gott, das hätte jetzt auch nicht unbedingt sein müssen. Und das meinte ich eben mit diesem Thema Verlässlichkeit. Also er kann einfach jetzt in den Playoffs nicht so Larifari spielen wie die letzten Jahre. Das war irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Die Saison über jetzt war solide, ne? Das war okay. Er hat jetzt, also war jetzt nicht super effizient oder so weiter, aber hat eigentlich sehr teamdienlich gespielt und hinten halt den Laden dicht gehalten. Das hat ganz gut gepasst. Nur letztes Jahr in den Playoffs hat er zum Beispiel ein Shooting von 49,4% True Shooting gehabt, was klar unterdurchschnittlich ist und eine recht wilde Defense halt hingelegt. Also das muss er beseitigen. Er muss so zumindest so den Eric Bledsoe aus Parkett zaubern, den man eigentlich so kennt, ja, aus den Regular Seasons. Und dann sollte das auch passen für die Bucks.
Ja, ich denke auch. Also da habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Eric Bledsoe ist irgendwie so ein Typ, wenn er funktioniert, dann das macht die Bucks einfach irgendwie deutlich besser. Ne? Einfach.
Ja.
Also ja, Captain Obvious, ne? Klar. Aber bei den Bucks ist es halt irgendwie macht es einen relativ großen Unterschied, weil es einfach ein Spieler ist, den man so super schlecht einschätzen kann.
Ja, du weißt halt vor jedem Spiel irgendwie nicht so richtig, was du jetzt kriegst. Und manchmal hat er dann auch so einen kleinen mentalen Hänger. Und das macht es natürlich dann nicht einfacher.
Ja, voll. Aber gut, ne, dann gehe ich mal weiter auf die Shooting Guard Position. Mhm. Denn Wesley Matthews ist für mich irgendwie auch wieder so ein Ding. Also ich find's total, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab mir wirklich in der Offseason echt in den Arsch gebissen. Also ich bin jetzt kein Milwaukee Bucks Fan, gar nicht. Aber ich muss schon sagen, dass so Giannis schon so zu meinen 3-4 Lieblingsspielern gehört.
Ja.
Ne? Einfach, weil er einfach so, also ich finde es einfach krank, dem zuzugucken. Also das habe ich noch nie gesehen. Ne? Und irgendwie neben den klassischen Run-and-Gun-Guards, die ja eh meine Favorites sind, also irgendwie Donovan Mitchell und die Aaron Fox, sind halt irgendwie Luca und Giannis einfach das, also das Geilste, was man irgendwie so sehen kann für mich im Moment. Mhm. Und dann geht Malcolm Brogdon. Ne? Ich denke mir so, das kann doch nicht euer Ernst sein.
Ja.
Und dann wird noch Wesley Matthews als Ersatz geholt. Denkst du, das kann nicht, also das ist ja wirklich, der ist ja zu den Knicks als Dreingabe getradet worden, damit das irgendwie von den Gehältern her passt.
Ja, ja,
ne? Also so ein Spieler, und auf einmal startet, soll der starten bei einem potenziellen Contender. Ja, und was soll man sagen, der funktioniert ganz gut. Ja. Der füllt doch seine Rolle in Ordnung aus. Ich meine, er ist jetzt kein überragender Typ, aber ich finde, dass er sowohl offensiv als auch defensiv ganz gut ins Teamkonstrukt passt. Und ich hätte wirklich gedacht, dass er wirklich der Grund ist, warum die Bucks deutlich schlechter sind. Das bleibt natürlich jetzt in den Playoffs abzuwarten, ähnlich wie bei Bledsoe. Da muss ich jetzt auch nochmal recht geben, die haben echt einen wackeligen Backcourt.
Das ist es halt, ne? Also
ne? Ja, ja.
Der kann es wirklich bringen, auch bei Matthews ist auch so, der verteidigt auch okay, also er war ja mal ein sehr guter Verteidiger, dann muss man ja sagen, seine Karriere durch Verletzungen ausgebremst auch irgendwie, also hätte er noch mal ein bisschen besser laufen können, theoretisch hat sich dann wieder so leicht gefangen, aber seitdem ist er auch nie wirklich wieder so ganz der Alte geworden. Ich glaube, bei Portland war er das, wo er, oder war das am Ende seiner Zeit in Portland, ne, wo er sich, Meniskus oder...
Genau, da hatte der vorher diesen dicken Vertrag unterschrieben.
Genau, oder Kreuzband oder was auch immer. Auf jeden Fall, jetzt ist es halt so, klar, er ist 33, ja, und Defense ist okay, er könnte effizienter sein, er kann dir mal ein Spiel dann irgendwie, keine Ahnung, 6 Dreier reinballern und im nächsten halt wieder nichts treffen. Er ist so ein bisschen... ein unprätentiöser J.R. Smith vielleicht. Ich weiß nicht, ob er das so ausdrücken kann.
Ja, ich weiß auch, was du meinst.
Schon mal gut.
Doch, ich glaube halt irgendwo, dass das ein Typ ist, den man irgendwie in einer guten Konstellation genauso braucht. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, der hat mich einfach Lügen gestraft dieses Jahr. Ohne jetzt großartig aufzuspielen, hat er einfach auch in dieses gut gecoachte System gepasst.
Ja, das ist absolut. Ich habe auch gedacht, also da kommt wesentlich weniger.
Und ich würde dann direkt mal weitergehen. Ne? Ich meine, über die Starting Five, die ist ja jetzt irgendwie auch klar, die haben wir jetzt auch das ganze Jahr gesehen. Ich finde, du hast gerade auch genau das Richtige angesprochen. Das Ding ist einfach, glaube ich, bei den Bucks kommt es auf zwei Sachen an. Die eine Sache ist, wie sehr kannst du dein gegnerisches Team bestrafen, dass sie Giannis doppeln, trippeln, quadrupeln, wie auch immer. Also, dass sich das ganze Team auf Giannis stürzt.
Ja.
Und das kommt, und dann ist natürlich das Ding, was machst du, wenn eben, wovon ja auszugehen ist, Bledsoe und Matthews nicht immer Peak sind. Ne, wenn es eben nicht immer super läuft. Und deswegen glaube ich, dass von der Bank vor allem eben auch die Guards, und zwar im Speziellen die Shooter, beziehungsweise das Playmaking unfassbar wichtig ist. Ich glaube, dass das wirklich das Ding ist, woran sich vieles entscheiden kann. Wir wissen alle, die Bank spielt nicht so viel, aber ich glaube eben gerade, wo man mit Matthews jemanden hat, den man ja jetzt auch mit DiVincenzo, wo man ja auch so ein bisschen diskutieren kann, wer da jetzt der bessere Spieler ist, dieses Order gewesen ist. Ich würde schon auch Matthews aufstellen, aber man hat eben einen Backup, der eine ähnliche Qualität hat. Mhm. Und man hat eben, das finde ich nämlich auch nicht ganz unwichtig, hinter Eric Bledsoe einfach einen Typen, der zwar auch schon bewiesen, dass er es nicht kann, ne? Also der gute George Hill war ja nun bei den Sacramento Kings zum Beispiel nicht ganz so gut.
Und bei den hat auch absolut keinen Bock gehabt, der Gute.
Nee, eben. Und bei den Cavaliers war es auch noch nicht so toll, aber dieses Team hatte ja auch gar keine Chemie. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass es, dass George Hill super wichtig sein wird, ist für mich der von der Bank eben dafür sorgen kann, dass mein schlechtes Spiel von Bledsoe aufgefangen wird.
Genau, ja.
Ne, also ich glaube, er ist essentiell wichtig. Dann habe ich noch dazu aufgeführt DiVincenzo. Eben auch ganz klar, wenn eben, weil man hat es bei Matthews auch letztes Jahr noch in den Playoffs gesehen. Ich erinnere mich an das erste Spiel. Was war denn das? Wer hat denn gegen die Pacers gespielt? War er bei den Pacers da? Doch. ne? Pacers gegen Brooklyn oder so, war das das am Anfang?
Ja, das kann sein, ja.
Ne? Das war auch so ein Spiel, da hat er einfach im ersten Spiel 16 Punkte gemacht, was sich ja gut anhört, aber die ersten 12 gefühlt im ersten Viertel. Mhm. Kann auch gegen irgendwen anders gewesen sein, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass der heiß gelaufen ist und dann eben wieder komplett kalt war. Und wenn eben das passieren sollte, auch wenn ich das in einem gut gecoachten Team mit einem Giannis und einem Middleton jetzt nicht für so wahrscheinlich halte, wie von so einem, weiß ich nicht, Mittelklasse-Playoff-Team, glaube ich eben auch, dass DiVincenzo zeigen muss, dass er eine gewisse Qualität bringen kann, eben auch in der Offseason. Das fände ich auch grundsätzlich wichtig. Und daneben, und da kann er sonst wie Asbach uralt sein, ist es Kyle Korver, der meiner Meinung nach in einigen Momenten wichtig sein kann. Genau wie Pat Connaughton.
Ja.
Denn es geht einfach darum, wie sehr kannst du sie, wie ich gerade schon sagte, wie sehr kannst du es bestrafen, die Leute freistehen zu lassen. Ich glaube tatsächlich, dass damit alles steht und fällt. Wenn du, man kann Giannis über eine Runde, über eine komplette Playoff-Runde mehr oder minder kalt stellen. Kalt stellen heißt nicht 8 Punkte und 2 Rebounds, davon darüber reden wir nicht. Ja. Aber wenn Giannis eben nur, weiß ich nicht, 20, 8 und 3 auflegt, sind die Bucks kein Superteam mehr. Und wenn du eben das dann nicht bestrafen kannst, dass sie eben Giannis so komplett aus dem Spiel nehmen wollen, sprich, wenn du einen Giannis wirklich so verteidigen willst, dass er solche Sets aufhält, wie ich gerade gesagt habe, dann muss ja wirklich viel, viel Platz für die anderen sein. Und ich glaube, dass das mit den bei den Bucks gerade jetzt nicht in der ersten Playoff-Runde, vermutlich auch nicht in der zweiten, aber eben in den Conference-Finals, respektive Finals, echt dann darauf ankommt, dass die Jungs ihre Würfe treffen.
Da stimme ich dir absolut zu. Ich glaube, es gibt auch nur ein Team in der NBA, aber allerdings auf einem völlig anderen Niveau, bei dem es genauso wichtig ist, dass du halt in der Zone so viel Platz schaffst wie irgendwie möglich, und das sind wahrscheinlich die Pelicans, damit halt Zion da wüten kann.
Jo.
Und sich da nicht alle auf den Füßen stehen, und hier ist es halt genauso. Deswegen, um es mit einer Zahl zu unterfüttern, bei den Bucks ist es so, dass die Three-Point-Attempt-Rate, also sprich der Prozentsatz an Field-Goal-Attempts, die halt Dreierwürfe sind, da sind sie Vierter ligaweit. Das bedeutet, sie versuchen relativ viele Dreier abzufeuern, was auch genau der richtige Weg ist, damit du eben für Giannis das Feld breit machst. Das Problem ist allerdings, dass sie bei der Three-Point-Percentage nur 16. sind, also ne, knapp Durchschnitt mit Tendenz ins Negative rein. Und genau das muss sich halt ändern. Also sie müssen viele Dreier nehmen, definitiv, aber sie müssen die halt auch besser treffen. Weil in dem Moment, wo sie das tun, kannst du, ich meine, das merken die gegnerischen Coaches ja, die merken ja, ist das Team heiß, irgendwie treffen die was. Und da wird dann auch in den Spielen, gerade in den Playoffs, gibt es natürlich wesentlich mehr Adjustments als während der Regular Season, wo dann halt auch einfach mal irgendwie durchgelaufen wird. Und das brauchen sie. Und da kommt es mir halt dann ganz besonders auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, halt auf die Stretch-Picks an. Also Ilyasova zum Beispiel, der hat relativ wenig Minuten gekriegt. Den hätte ich jetzt hier auch nochmal aufgeführt bei den wichtigen Spielern von der Bank. Hatte nur 16, hat aber immerhin mit 37% sein Dreier getroffen. Man hat ja extra Marvin Williams noch dazu geholt. Oder man könnte auch sagen, man hat Charlotte von Marvin Williams Vertrag befreit, wie auch immer. Der kriegt 18,5 Minuten, trifft aber halt gar nichts, also unter 30%, das ist richtig mies. Und Lopez, hatten wir vorhin angesprochen, auch. Und wenn die alle draußen stehen, aber nicht treffen, warum zum Geier solltest du auch nur irgendwie da hingehen? Die sind überhaupt nicht schnell, die können nicht in die Zone reinziehen mit Geschwindigkeit. Das heißt, du kannst super weit von denen weghelfen, ohne dass du jetzt irgendwie Angst hast, dass die da irgendwie was Tolles machen mit dem Platz. Es sei denn, sie treffen. Und genau dann wird es halt problematisch. Dann musst du vielleicht dann den einen oder anderen ein bisschen weiter reinziehen. Dann wird es wieder eng für Giannis. Und Giannis, haben wir gesehen, 30% kann nicht so gut nach draußen gehen oder sollte das vielleicht nicht unbedingt. Und das könnte ein Problem werden. Das war zum Beispiel letztes Jahr besser, wenn ich mich recht entsinne. Da waren auf jeden Fall die Quoten der übrigen Bigs besser. Und ja, könnte ein Knackpunkt sein. Allerdings muss man auch da wieder sagen, Bubble, vorher 3 Monate kein Basketball. Ich habe absolut keinen Plan, in welchem Shape die Jungs da aufschlagen werden. Haben die jetzt sich einfach 3 Monate in die Halle gestellt und nur Dreier geballert und treffen jetzt alles mit 70%? Wahrscheinlich leicht übertrieben.
Eventuell.
Oder sind sie halt einfach irgendwie nicht in Shape und dann wird es tendenziell noch schlechter. Also keine Ahnung.
Ja, das ist, glaube ich, auch der Grund. Ich hab mich einfach so ein bisschen von den Zahlen ferngehalten, weil ich halt gemerkt habe bei den letzten Aufnahmen, dass ich halt dann irgendwie so Sachen mir rausgesucht habe, die letzten 10 Spiele und dies und das und Tendenz, das ist ja Quatsch. Ja, also das vergisst man immer so ein bisschen. Oder ich zumindest. Aber gut, dann haben wir ja eigentlich relativ einstimmig beschlossen, was wichtig ist bei der Bank der Bucks für die Playoffs, weil über die Bubble müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel reden. Dann wäre eben, dann würde ich denken, in die Kerbe schlagen, weil genau dabei wird es auch bei mir beim nächsten Punkt gehen, wer der Key Player ist. Und natürlich würden jetzt alle sagen, dass Giannis der Key Player ist. Das sehe ich allerdings nicht so, denn Giannis wird liefern, so oder so. Mhm. Für mich ist einfach die entscheidende Frage, die ich ja gerade schon gesagt habe, die Defense der Gegner wird sich auf Giannis einschließen.
Ja.
Das ist so und das musst du auch machen. Es geht nicht anders. Du kannst gegen die Bucks nicht anders spielen.
Nee.
Dafür ist Giannis einfach zu gut und auch einfach zu dominant und kann auch zu viel. Ne, das ist einfach so ein Ding. Du musst eben versuchen, mit allen Mitteln ihn irgendwie rauszunehmen.
Ja.
Und das bedeutet eben auch, dass er nicht 1-gegen-1 verteidigt wird. Da bin ich also über weite Strecken wird es nicht passieren. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich kenne persönlich keinen Stopper für Giannis im Moment. Wird mir keiner einfallen.
Nee. Also Isaiah Thomas spielt ja gerade nicht, deswegen fällt mir
das nicht. Ja, der wäre wichtig, ne? Und Earl Boykins hat auch schon aufgehört.
Genau, noch ne? keiner.
Das, da hast du natürlich recht. Und ja. Dementsprechend ist für mich ganz klar Chris Middleton der Keyplayer.
Ja.
Chris Middleton muss meiner Meinung nach, wenn die Bucks erfolgreich sein wollen, und mit erfolgreich sprechen wir eigentlich schon vom Titel, oder? Oder von den Finals zumindest. Alles andere wäre doch eine Enttäuschung, oder nicht?
Ja, also ich würde auf jeden Fall von den Finals sprechen, weil ich glaube, also wenn du nicht die Eastern Conference Finals erreichst, dann müssen die sich schon ordentlich Fragen anhören, weil ich glaube, das wird vorausgesetzt, dass du die erreichst und eigentlich auch gewinnst.
Ja? Das meine ich nämlich. Ich glaube, es ist ein Misserfolg, wenn du gegen die Raptors verlierst.
Ja, definitiv.
Also klar kann es passieren. Ne? Es gibt natürlich immer Chancen, aber eigentlich wäre das für die Bucks eine Katastrophe, sind wir ganz ehrlich.
Ja, würde ich auch so sehen.
Und dementsprechend denke ich eben, dann geht es ja im Endeffekt, dann ist ja ein wirklicher Erfolg, wäre ja dann eben auch den Titel zu holen oder zumindest sich in den Finals gut zu schlagen. Und da muss Chris Middleton liefern. Chris Middleton muss dieser Co-Star sein, der jeden Zentimeter, den die Defense ihm lässt, bestraft.
Ja.
Ne? Man kann nicht zwei Leute komplett zudecken, das geht nicht. Man kann nicht die Defense komplett auf zwei Leute zuschießen, weil dann könnte ja jeder andere Spieler einfach zum leeren Korb dribbeln, so ungefähr. Und so gut sind dann doch alle, dass sie da abschließen können.
Ja.
Dementsprechend, er wird Platz bekommen. Er wird natürlich nicht komplett freistehen die ganze Zeit, das nicht. Aber es wird immer mal wieder die Situation geben, wo er für seine Qualitäten eigentlich ein bisschen zu viel Platz bekommt. Und
genau.
Da muss er liefern. Er muss dann liefern. Er muss die Defense der Gegner dafür bluten lassen, wenn sie ihn unterschätzen.
Genau.
Und das ist für mich der absolute Knackpunkt. Weil wenn du nicht bestrafen kannst, dass du Giannis viel deckst und in Doppeldeckung nimmst und sonst was oder ihm irgendwie so einen Kettenhund irgendwie da auf ihn hetzt für ein paar Minuten,
ja.
Dann werden die Bucks es nicht schaffen. Weil dann kannst du Giannis nämlich zu großen Teilen aus dem Spiel nehmen, beziehungsweise ihn sehr limitieren in seinen Möglichkeiten. Und genau das ist der Punkt. Und wenn sie das schaffen, wenn sie eben nicht darauf dann antworten können, sodass im Umkehrschluss dann eben wieder Middleton mehr verteidigt werden muss und entweder Giannis mehr Platz kriegt oder die anderen komplett frei stehen,
ja.
Dann, also das ist für mich die Grundvoraussetzung, dass man überhaupt eine Chance hat, in den Finals zu bestehen. Wenn Middleton unterdurchschnittlich zu seiner Leistung spielt, glaube ich, dann kann Giannis machen, was er will, dann haben die Bucks in den Finals keine Chance.
Bin ich absolut dabei. Also ich habe es ein bisschen allgemeiner gehalten. Ich habe mir jetzt rausgeschrieben, als Keyplayer ist auch leicht geschummelt bei den Bucks. Zum einen der Supporting Cast und der Supporting Cast ist alles außer Giannis. Und zum anderen, ich habe hier gerade den Pronunciation-Vorschlag auf Basketball Reference vor mir. Budenholzer, also den Coach Mike Budenholzer.
Ja, ja.
Denn der war ja letztes Jahr schon da und hat irgendwie gemerkt, wo die Limitierungen im System und im Spiel mit Giannis sind. Und man hat schon den Eindruck, dass er dieses Jahr die ein oder anderen Tweaks gemacht hat, weil er gemerkt hat, okay, mit dem und dem Offensivsystem komme ich nicht so richtig voran, ich muss es anpassen. Da bin ich halt gespannt, wie er das Team drauf einstellt, auf nämlich genau diese Situation, die er letztes Jahr erlebt hast und die du gerade geschildert hast, irgendwie alles auf Giannis und dann muss halt der Ball laufen. Und im Prinzip, ja, Middleton auf jeden Fall, hast du recht. Genauso ist natürlich irgendwie, Giannis zieht irgendwie alle Stürze auf ihn ein und dann halt das übliche Kick-Out-Pass. Der erste Kick-Out-Pass wird vielleicht noch irgendwie vorhergesehen, steht ein Verteidiger. Dann einmal Swing, irgendwie rum um die Birne. Der zweite ist vielleicht auch noch ein Verteidiger, nochmal Swing und beim dritten ist dann frei. So, und du musst halt so weit kommen, dass der Ball dann aber eben auch so weit läuft. Ja? Und dass du dann halt nicht irgendwie einen Kick-Out machst und irgendwer meint dann, irgendwer macht jetzt Zero-Ball. Was ich jetzt denen nicht unterstellen will, den Bucks. Also so schlau sind sie schon, um Alpunholz auch.
Yes,
aber trotzdem, ne, gerade in den Finals, wo halt das genau, oder Finals sage ich jetzt schon, in den Playoffs, wo es genauso ablaufen wird, sind, ja, wird es key sein, weil natürlich ist Giannis key, aber sind wir ehrlich, wir wissen, was wir von Giannis kriegen und ich habe überhaupt gar keine Zweifel, dass er genau das abliefern wird und wir wissen auch, was wir von der Defense bekommen und da habe ich auch keinen Zweifel, dass sie das abliefern werden. Also kommt es im Endeffekt aufs Offensivsystem exklusive Giannis an, im Endeffekt.
Ja, da sind wir uns einig. Ich habe das jetzt, ne, aber im Endeffekt sagen wir ja das Gleiche. Ja. Ich glaube einfach, dass ich erwarte das irgendwie von Chris Middleton. Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich Bock, das zu sehen, dass er zeigt. Also, dass er auch so ein bisschen die Kritiker so ein bisschen Lügen streicht.
Ich finde den Typ auch geil. Ich mag den irgendwie einfach.
Wenn er die 23 hätte, würde er von hinten ein bisschen aussehen wie MJ. Ja,
wie MJ mit komischem Bart und merkwürdigem Haarwuchs, aber.
Deswegen sage ich ja von hinten.
Ja, ja. Stimmt.
Ja, dann würde ich mal eine Prediction raushauen. Ja, wir sind ja jetzt irgendwie mit allem durch, glaube ich.
Jo.
Also ich glaube, dass sich die Bucks in der Bubble super ruhig einspielen können. Mhm. Die werden so oder so Erster im Osten, da sehe ich irgendwie nichts passieren. Mhm. Und wenn es dann in die Playoffs geht, in der ersten Runde werden sie, glaube ich, safe sweepen, weil die einfach alle schlecht sind, die da unten reinkommen.
Ja, da gar keine Chance für irgendwen.
Ne?
Ja.
Ich bin mir auch sehr sicher, dass sie die zweite Runde dominieren werden. Mhm. Da wird es, glaube ich, auch relativ locker. Und in den Conference Finals sage ich eben, dass ich glaube, dass sie auf die Raptors treffen. Mhm. Respektive, nee, ich glaube, dass sie auf die Raptors treffen. Ich wüsste, ich glaube weder an die Sixers noch an die Celtics noch an die Heat, um ehrlich zu sein.
Mhm.
An die Pacers auch nicht, überraschenderweise. Dementsprechend glaube ich eben, dass es gegen die Raptors hart werden kann.
Mhm.
Also ne, Spiel 6, Spiel 7, irgendwie sowas. Aber ich glaube auch, dass sie sich da durchsetzen werden. So sehr ich die Raptors mag, ich glaube einfach nicht so hundertprozentig daran, dass sie es mit den ganz Großen aufnehmen können, mit dem Kader, den sie jetzt haben.
Ja.
Und in den Finals, sind wir ganz ehrlich, kann alles passieren.
Also ich muss jetzt eigentlich gar keine andere Prediction abgeben, weil ich bin voll bei dir, ich sehe es genauso. Ich würde den Nod tatsächlich Richtung LA-Teams geben, einfach aufgrund purer Star-Power und Ausgewogenheit und so weiter. Aber dennoch, ne, kann gut laufen und du weißt nie, wie so eine Serie dann irgendwie verläuft, wenn mal die ersten zwei Spiele aus welchen Gründen auch immer souverän gewonnen werden.
Ja, aber das ist halt jetzt, also was ich nur meine, ist so, es ist halt in den Finals auf jeden Fall spannend. Das ist jetzt nicht wie New Jersey Nets gegen LA Lakers 2002, das meine ich so. Also,
nee.
Ja. Ne, da sind sie auf jeden Fall in der Lage, gegenzuhalten.
Hast du auch die beste Paarung rausgesucht als Vergleich?
Das war, glaube ich, die schlechteste, die es jemals gab.
Das kann gut sein.
So, Samu, dann möchte ich jetzt bitten zu Hot-Taken.
Auf jeden Fall. Also, pass auf, bei meinem Hot-Take, da muss ein bisschen was zusammenkommen. Nämlich.
Das war eh klar.
Ja. Also, es muss auf jeden Fall irgendwie Miami entweder auf der 4 oder auf der 5 landen, was ja momentan so aussieht. Wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass Philly da nochmal einen Sprung voran macht und mit Indiana Shots nicht so gut, also wie auch immer. Auf jeden Fall, Miami gewinnt die Serie aus 4 und 5 und das bedeutet, dass dann in der nächsten Runde die Bucks gegen Miami spielen werden. Und da glaube ich, dass der gute Pat Connaughton, der ist schon so ein bisschen angepisst, ne? Weil der war beim Slam Dunk Contest, war auf jeden Fall der geilste Dude von allen da. Hat aber den Titel nicht bekommen, ist auch relativ früh rausgeflogen, war auch zugegebenermaßen der unathletischste in dem Feld, aber nichtsdestotrotz, der will jetzt halt zeigen, dass er der eigentlich wahre Slam-Dunk-Champion ist und nicht hier dieser Derrick Jones Jr. oder wer auch immer das sein soll. Und deswegen prognostiziere ich, dass er, wenn diese Serie zustande kommt, den Monster-Poster-Dunk der Saison gegen Derrick Jones Jr. ziehen wird, einfach nur um es zu beweisen, dass er der Geilste ist und später erinnert sich keiner mehr an diesen Slam-Dunk-Titel von Derrick Jones Jr., weil da gab es einfach auch noch ganz andere, aber jeder wird sich an Pat Connaughton erinnern und sollte mir das unter der Hand wegbröseln, weil jetzt irgendwie für, keine Ahnung, Miami da rausrutscht oder Philly dann gegen Miami gewinnt oder was auch immer, dann macht er halt einen Poster-Dunk gegen irgendwen anders. Aber man muss sich ja auf jeden Fall ins Gespräch spielen, deswegen Pat Connaughton bleibt im Gedächtnis.
Okay, fair. Finde ich nicht schlecht. meiner ist da so ein bisschen, geht da mehr so in die sportliche Richtung, also die sportlich relevante Richtung.
Hallo?
Ne? Ja. Eben. Also, mein Hot Take ist, Giannis hat die Pause genutzt, um noch fitter zu werden.
Das ist schon hot.
Also so in Richtung Sergio Ramos oder so. Mhm. Also er ist einfach noch ein krasseres Vier als sonst schon, weil er einfach von Anfang an fokussiert war und wusste so, wenn es nochmal in die Playoffs geht, dann will er zeigen, dass er the man ist. Und er zeigt, er ist the man.
Ich finde Take jetzt schon so hot, allein aufgrund dessen, dass Giannis noch fitter wird und dann zu Sergio Ramos wird.
Genau, ja, aber hast du die Bilder von ihm gesehen? Der hat auch einfach nur gepumpt.
Ja, das schon, ja.
Und schießt jetzt einfach Tore für Real Madrid, finde ich, als Abwehrspieler auch nicht verkehrt.
Komm mal.
Also nicht, dass das nicht sonst auch macht, aber die werden einfach gerade Meister wegen dem, das ist schon krank.
Das ist schon krass, ja.
So, um einfach dabei zu bleiben, es ist ja relativ schwer für Giannis noch einen draufzusetzen, rein statistisch. Mhm. Deswegen sage ich, Giannis wird die absoluten Fabel-Playoffs spielen, die krassesten, die vielleicht jemals ein Spieler gespielt hat, und zwar sage ich ja averaged 35, 15 und 10.
Triple-Double.
Also kannst du praktisch bei 2K nicht nachmachen, wenn du nicht auf Rookie spielst.
Ja.
Bei knapp 60% auf dem Feld.
Mhm.
Und, das ist mir noch nicht genug, und die Bucks, und er wird die Bucks im Spiel 7 der NBA Finals gegen LeBron und die Lakers zum Titel führen.
Ich würde so lachen, wenn das alles eintrifft, aber er das in Spiel 6 schafft.
Das wäre auch geil, so, es passiert genauso, aber es ist Spiel 6. So.
Da ist schon.
Ja, beim Hot Take kann man ja auch mal knapp vorbeiliegen, ne? Ich meine, aber.
Natürlich. Außer bei mir, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass ich daneben liege. Aber bei dir ist natürlich schon ein bisschen hotter, ne?
Ich bin total gespannt auf jeden Fall. Ich würde es ihm irgendwo zutrauen, weil es ist irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie Bock, was zu Giannis zu machen. Und es ist halt wirklich schwierig, was Hottes zu Giannis zu machen. Das muss dann schon ein Superlativ für die Ewigkeit sein.
Ja, absolut, wenn schon. Ich meine, ich wollte erst sagen, bei den Lakers, wer soll ihn da stoppen? Auf der anderen Seite steht dann natürlich noch Anthony Davis. Und wenn dafür einer irgendwo prädestiniert ist, dann ist er es natürlich. Also das wird schon ein hartes Battle dann in der Richtung.
Ja, deswegen brauchst du ja auch ein Spiel 7.
Genau, deswegen, ja, richtig, genau. Damit, ne? Hast du eigentlich wieder ausgeglichen. Nee, geil. Also das, wenn das so kommt, das würde ich extrem feiern. Fände ich ziemlich geil.
Okay. Dann würde ich sagen, sind wir mit den Milwaukee Bucks durch.
Jo.
Ich bin, wie man vielleicht gemerkt hat, ein bisschen hyped, weil...
Ganz klein bisschen.
Weiß ich nicht. Ja, das ist, ich liebe den einfach. Was soll man machen? Was halt super schade bei dem Hot Take, wenn der aufgeht, ist, dass es kein einziger Mensch live sieht. Daher rührt das auch so ein bisschen, weil ich denke so, dass die Spieler einfach nicht so viel Stress haben und das eher wie so ein Pick-up-Game sehen, auch wenn es das Spiel 7 der Finals ist.
Ja, also ich glaube, in den Finals vielleicht kommen sie dann schon auf Temperatur. Aber
ich glaube das auch.
Über die Playoffs gesehen würde ich dir schon zustimmen, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht so, also das sind alles Profis, die wissen, worum es geht und klar sind die fokussiert, ja, das will ich nicht sagen. Aber ich weiß nicht, ohne Zuschauer in diesen merkwürdigen Hallen oder so, ich kann mir schon vorstellen, dass da hin und wieder da so ein bisschen der Schlendrian reinkommt, weil es wie halt wie so eine Nachmittagstrainingseinheit wirkt.
Ja, wir werden es sehen. Wir wissen es jetzt einfach noch nicht und wir lassen uns überraschen.
Genau.
Genau. Dann würde ich sagen, Samu, vielen, vielen Dank für deine hervorragenden Takes zu den Bucks.
Ja.
Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.
Genau.
Bis dann an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, bleibt sportlich. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Hallo, liebe Talking the Game-Kollegen. Ich würde euch jetzt meine Einschätzung zu den Milwaukee Bucks, zu den kommenden Playoffs in der Orlando Bubble geben. Ja, genau. Und zwar denke ich, dass die Bucks relativ locker durch den Osten spazieren werden. Das einzige Team, was sie so ein bisschen einschränken könnte, sind die 76ers, weil die Sixers einfach mit Simmons und Embiid so zwei mega, mega gute Talente haben, die zwar bisher noch nicht so wirklich harmoniert haben, aber falls sie das irgendwie hinbekommen, in den Playoffs sich da zusammenzuraffen mit Tobias Harris und Jason Richardson, könnten sie den Bucks doch große Probleme bereiten, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass Giannis das schon irgendwie richten wird und die Bucks in die Finals führen wird. Ich sehe nicht, dass Toronto oder Boston oder Miami sie die Bucks irgendwie aufhalten können, weil sie einfach noch zu unerfahren sind. Auch wenn Toronto jetzt Championship Experience hat, fehlt ihnen so ein richtiger Superstar. Bei Boston ist Tatum noch ein bisschen zu jung und ja, Miami sowieso nicht. Also ich predikte, die Bucks werden in die Finals einziehen und ich sehe sie auch gegen jedes Team außer die Lakers als Favorit. Das Einzige, was sie so ein bisschen hemmen könnte, ist, dass es jetzt vor kurzem einen Corona-Ausbruch in Milwaukee gab, wo eine unbekannte Anzahl an Spielern Corona bekommen hat. Also falls Giannis da irgendwie infiziert sein sollte, dann könnte es ein bisschen schwieriger für die Bucks werden, doch in die Finals zu kommen. Aber ja, wenn sie das nicht weiter beeinträchtigt, dann denke ich, sollten die Bucks relativ locker in die Finals kommen. Ich habe jetzt vor kurzem gesehen, dass Giannis in den DPOY-Rankings vor Anthony Davis und Rudy Gobert steht. Und in den MVP-Rankings sind sich ja auch relativ viele Leute einig, dass er den gewinnen wird. Jetzt ist meine Frage, für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass Giannis die Bucks zu einem Championship-Ring führt? Und falls die Bucks ihn gewinnen, wie wahrscheinlich ist es dann, dass Giannis also sowohl einen Championship-Ring holt, Finals-MVP wird, dann sowohl MVP als auch DPOY wird? Also so etwas weiß ich nicht, ob es das schon mal gab. Wahrscheinlich hat Jordan das irgendwann mal geschafft, aber das wäre wirklich eine überragende Leistung. Wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass dieser Fall eintritt, dass Giannis wirklich diese vier für ihn überhaupt möglichen Awards eintreten werden? Ja, viel Spaß euch noch.